Was war es denn bei dir gewesen, das schlimmste Erlebnis auf der Bühne?
Ich habe mich auf der Bühne komplett eingeschissen.
Nein.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
Das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Philipp Simon. Wenn man alles verstehen möchte, was wir jetzt im Folgenden besprechen, sollte man auf jeden Fall die letzte Folge zuerst hören. Inhaltlich waren wir da stehen geblieben, dass Philipp Simon mir gerade erzählt hat, wie er sich mit einer Therapie aus einer Depression herausgearbeitet hat und dann noch ein letztes Mal auf die Bühne gehen wollte mit einem letzten Programm, um seine Bühnenfigur zu beerdigen. Das ist so nicht gekommen. Er hat ein weiteres Programm gemacht. Und warum, das wollte ich im Folgenden von ihm wissen.
Was hat dich dann dazu geführt, doch noch ein zweites Programm zu machen?
Konkret eigentlich dann auch mein Therapeut.
Oh.
Weil der mich immer wieder dazu zum Schreiben angehalten hat. Aha. Nicht zum Auftreten, zum Schreiben. Mhm. Und wir dann so einen Prozess hatten, wo er irgendwann zu mir gesagt hat, dass das, was ich so manchmal erzähle, vielleicht für andere Menschen eine Relevanz haben kann. Mhm. Und dass ich doch vor allen Dingen mal mehr auf diese stilleren Sätze bei mir gucken soll und nicht nur auf die lustigen. Und dadurch ist so ein bisschen eine Veränderung im Text weg vom reinen Stand-up hin zum, damals wusste ich das noch nicht, für mich zum politischen Stand-up oder Kabarett dann gegangen. Und dann habe ich einfach, ich habe Texte geschrieben, das war aber erstmal gar nicht klar, wofür.
Hast du nie die Idee gehabt, Autor zu werden? Also sozusagen natürlich deinen Output zu haben, zu schreiben, Texte zu entwerfen, aber sie für jemand anderen zu kreieren?
Ich habe ja mal eine Zeit lang auch für andere geschrieben.
Hast du tatsächlich? Du warst also auch mal Autor für andere?
Ja.
Okay. Und das hat dich nicht erfüllt?
Ich glaube, dass ich da noch nicht mit meiner Bühnengeschichte gesund abgeschlossen hatte.
Okay.
Also für mich ist heute der Punkt, ich mache meinen Beruf total gerne. Mhm. Aber ich würde auch sagen, auf eine bestimmte Art und Weise bin ich austherapiert. Das heißt, wenn ich ab morgen nicht mehr auf eine Bühne gehe, würde mir nichts fehlen. Ich brauch's nicht. Ich mag's, aber ich brauch's nicht.
Also diese Sucht ist nicht mehr da.
Nee.
Es gibt ja Bühnensüchtige. Die gibt es ja in unserer Szene auch. Leute, wo du dir denkst, sag mal, könnt ihr nicht einfach mal mit eurem Hintern zu Hause...
Wie ist es mit dir? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ich bin auch kein Bühnensüchtiger. Ich kenne viele, die es sind. Ich finde das auch okay. Das ist natürlich, soll jeder, wie er will. Aber bei mir geht es ähnlich wie dir. Ich sehe da sehr viele Parallelen. Ich kann auch gut mal 3 Monate oder was nicht spielen oder so. Also das ist jetzt das Längste, was ich mal probiert habe. Es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und unruhig werde und sage, oh, ich muss wieder auf die Bühne. Ich muss unbedingt wieder. Das ist bei mir nicht der Fall. Ist ganz komisch. Ja. Aber wahrscheinlich, weil wir auch so ein bisschen den ähnlichen Weg dann eben auch hatten, auch die ähnliche Schwierigkeiten auch entdeckt haben. Und für dich war es ja dann so, das, was dein Therapeut gesagt hat, diese stilleren Töne zu entdecken, sind dann also automatisch in dieses zweite Bühnenprogramm eingeflossen, bei dem wir ja ursprünglich mal stehen geblieben waren.
Ende der Schonzeit.
Ende der Schonzeit mit dem Schmetterling.
Was genau, auch da natürlich wieder der Titel, eigentlich reine Therapie, Ende der Schonzeit war... ich muss jetzt raus, aber anders raus.
Hast du das den Leuten erzählt?
Nein.
Auch nicht? Okay.
Also, wenn man ein bisschen auf die Programme achtet und es entdecken will, dann kapiert man, dass die Programme erstens immer Therapie sind und zweitens eigentlich auch alle was miteinander zu tun haben.
Weil ich verstehe es jetzt total. Mir fällt es wie Schuppen vor den Augen. Was du gerade erzählst, passt 100%.
Weil ich eigentlich auch eigentlich erzähle ich im Wesentlichen in allen Programmen immer die Geschichte meiner persönlichen Entwicklung. Das ist, glaube ich, immer die, also bei Ende der Schonzeit war es die Zwangsjacke, der wirklich glaubte, der ist verrückt, der angefangen hat, mit dem Schmetterling zu spielen, weil der Schmetterling war für mich der Therapeut, also mit dem habe ich da kommuniziert und
Das war der Platzhalter für den.
Das war der, ja, es war, ich fand das Bild einfach auch schön, weil ich dachte, so dieser Schmetterling gefangen in diesem Glas. Mhm. Es hat dann immer viel Aufregung gebracht, weil die Leute immer gesagt haben, wie kann man diesen Schmetterling so quälen? Es war natürlich kein echter, es war irgendwie sowas Gebautes, was sich bewegt hat, aber das war dann bei Ende der Schonzeit, war es die Zwangsjacke, die Befreiung aus der Zwangsjacke, also die Befreiung auch von all den Zwängen, die davor da waren.
War das in dem Programm auch so, dass du dich am Ende, also
am Anfang, buchstäblich? Am Anfang der Show habe ich mich ja aus der Zwangsjacke befreit. Mhm. Das habe ich, glaube ich, im ersten Jahr gemacht, dann hatte ich zwei Bandscheibenvorfälle, weil ich diese Befreiung echt gemacht habe. Das war also kein Zaubertrick, das war eine echte Befreiung, weil ich diesen Prozess ganz cool fand. Ich aber natürlich in meinem im Größenwahn glaubte, dass so jemand wie ich sich natürlich nicht warm machen muss oder ein bisschen dehnen muss, sondern du gehst raus und machst es, und das gab dann zwei Bandscheibenvorfälle. Deswegen hing sie zum Schluss nur noch auf der Bühne als Erinnerung für mich an meine zwei Bandscheibenvorfälle. Das war dann ein Ende der Schonzeit, so der Prozess, und vor allen Dingen war ja noch ein wesentlicher Programm bei Ende der Schonzeit Programmteil, dass ich am Ende diese Geschichte von meinem Vater erzählt habe, also der Tod meines Vaters. Da ging es ja auch nochmal diese, gab es auch übrigens in Verbindung mit einem Zaubertrick. Das war das Ende der Show. Bei Anarchophobie war es dann eigentlich der nächste Entwicklungsschritt, dass er aus der Verzweiflung im ersten Moment erstmal ein bisschen in die Aggression geht. Das zweite Programm, also Anarchophobie, war ja dann, ich würde sagen, gerade fast schon im ersten Teil fast durchgängig eine Publikumsbeschimpfung. Mhm. Also es begann ja eigentlich schon damit.
Drittes Bühnenprogramm.
Das war das dritte dann. Mhm. Das war dann eigentlich so auch diese Herangehensweise, dass ich mit der Pistole rausgekommen bin, was ja auch einen Raum total verändert. Also wenn du, ich meine, das war keine echte, oder es war eine echte, aber man konnte nichts damit machen. Aber man merkt einfach, ein Publikum verändert sich, wenn da jemand steht mit einer Knarre und immer wieder mit dieser Knarre gestikuliert. Das verändert den Raum. Und das fand ich für mich total spannend, weil du bei Anarchophobie nicht wirklich aus der Rolle raus konntest. Also wenn mal was Lustiges passiert ist, konntest du es nicht machen. Das fand ich manchmal schade und anstrengend, weil man es wirklich durchziehen musste. Aber zum Spielen mal auf dieser dunklen Seite der Energie zu sein, war für mich zumindest in diesen zwei Jahren total befreiend. Das war, ich habe es geliebt. Also es ging ja am Anfang auch mit diesen AfD-Parolen los. Und dann hatte ich ja bei der Live-Tour immer noch, also ich habe so AfD-Parolen mit der Knarre, Merkel muss raus und so. Und dann endete das damit, dass ich mich auf den Stuhl gesetzt habe und dann zweimal sagte, Selbstmitleid. Selbstmitleid. Und dann begann eine Sängerin und hat live dann abends immer Selbstmitleid von Grönemeyer gesungen. Das war das Opening der Show. Das heißt, wir haben ungefähr, also das Publikum kam, sagen wir mal, energetisch so von 70%, weil sie sich auf den Abend gefreut haben. Und nach dem Lied waren die dann so ungefähr bei 20%. Den Kniff habe ich zum Schluss bei Ende der Schonzeit auch schon gemacht. Da habe ich am Anfang immer eine Sängerin noch dabei gehabt, die hat ein völlig depressives Lied gesungen, und wenn die fertig, und zum Ende habe ich mich aus der Zwangsjacke dann irgendwie rausgedreht, bis wir zum Schluss noch aufgehangen, habe dann immer gesagt, das ist die Stimmung, die ich brauche. Ich fand das immer wunderbar, wenn man so unten anfängt. Genau, und bei Anarchophobie war natürlich auch das Thema Flüchtlinge für mich ganz entscheidend, und auch da wieder zum Schluss, am Ende ein Zaubertrick, wo ich im Prinzip einen Zaubertrick von einem großartigen Erfinder Lubor Fiedler erzählt habe. Ein völlig verrückter, genialer Typ, und habe ich ein Kunststück von ihm gezeigt. Und der Kniff war, dass Lubor Fiedler selber ein Flüchtling war. So, also anhand eines konkreten Beispiels eigentlich nochmal klar machen, dass wir halt immer noch von Menschen sprechen und nicht eben von dieser undefinierten Masse.
Also ein humanistischer Grundgedanke, den du konsequenter durchgezogen hast. Mhm. Und also Humanismus ist ja eh was es dir angetan hat.
Das liegt mir, ne, weil ich bin ja auch Mensch. Ja, also deswegen ist ja, ja Menschsein ist ja jetzt nicht völlig. Nee, ich weiß, es ist nicht mehr so populär.
Mir geht's ja ähnlich. Ich bin ja auch ein hoffnungsloser Humanist. An der Stelle versucht das auch immer auf der Bühne wieder zu transportieren. Aber das führt uns direkt zu deinem nächsten Programm, wo du dich mit dem Grundgesetz auseinander. Ja. Also etwas, wo man jetzt mal denkt, Mensch, Kabarettabend über das Grundgesetz. Ist das nicht irgendwie extrem trocken und staubig? Nee, ist es nicht.
Ja, ist lustig
weil du halt es ja natürlich sehr, sehr clever angehst
Und auch da wieder ein Zaubertrick drin,
ja, habe. Aber es bricht so ein bisschen mit der Trilogie, die du vorher hattest.
Also, nee, oder? Sondern nein? Es ist im Prinzip bei Meisenhorst.
So heißt das Programm, Meisenhorst?
Meisenhorst habe ich die beiden Figuren, die das Varietéhafte mit dem stillen, bösen Ernsten das erste Mal eigentlich versöhnt und vereint.
Okay, also das Pendel ist zweimal in unterschiedliche Richtungen geschwungen?
Ja.
Und jetzt hast du es.
Und jetzt habe ich es eigentlich so ein bisschen für mich mein Gleichgewicht gefunden, möchte ich sagen. Mhm. Weil ich festgestellt habe, Anarchophobie war zum Schluss teilweise wirklich schwer zu spielen, weil es schon sehr böse war. Also auch gerade der Anfang, da waren echt, das war schon wirklich schwarzer Humor. Und mir hat dann irgendwann beim Spielen selber so ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, wenn man es dann, da sind wir wieder beim Anfang, so oft macht.
Ich habe das gerade irgendwo jüngst gelesen, ein Schauspiellehrer hat das seinen Schüler mit auf den Weg gegeben, dass er sagt, spielt gerne mal den Bösewicht oder dunkle Rollen in einem Theaterstück für eine gewisse Zeit, aber wenn es irgendwann mal was Längerfristiges gibt, tut es nicht, weil es etwas mit dir macht. Also wenn du in einer Serie 8 Staffeln lang der Böse bist, sagt er, wird das etwas mit deiner Persönlichkeit tun, da musst du schon ganz stabil sein, dass es sich nicht niederschlägt auf die
ja. Person. Ja. Ich habe das vor kurzem witzigerweise auch im Internet gesehen. Und zwar da gibt es so Vorträge von einer älteren Frau, die vor ein paar Jahren, glaube ich, verstorben ist, eine Psychologin oder Persönlichkeitstrainerin.
Das war die.
Fantastische Vorträge. Und die hat die
Geschichte über den Schauspiellehrer.
Okay, ja.
Das war
und die,
das.
Ja, exakt. Genau. Und da habe ich auch noch, und in dem Moment dachte ich, oh, wie recht sie hat. Ja. Wie recht sie hat. Ja.
Das heißt also, letzten Endes ist das Programm Meisenhorst, mit dem du jetzt wieder eine Leichtigkeit, ohne die inhaltliche Tiefe vermissen zu lassen, aber diese Leichtigkeit, das war so ein Schritt in die Richtung des Lichts wieder.
Ja.
Des Hellen.
Ja. Mhm.
Weil natürlich
ja, auch und
du
vor
etwas
allen Dingen,
transportieren willst.
Aber auch da wieder, ne, bei mir Programme sind, ich mache die wirklich völlig egoistisch. Es hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich bin natürlich immer weiter in das Politische gerutscht und habe trotz Abiturs und ein bisschen Studium festgestellt, dass aber auch mein Wissen immer noch sehr, sehr begrenzt ist. Und dass dieses stetige sich Wissen dazu schaffen schon auch ein sinnvoller Prozess ist, um einfach auch in die Tiefe zu gehen, also um im Prinzip so ein bisschen die Oberflächlichkeit der alltäglichen politischen Tagespolitik-Diskussion zu verlassen, um in die Tiefe zu tauchen. Und da ist mir dann, habe ich dann irgendwann gelesen, 2019 ist das 70-jährige Jubiläum vom Grundgesetz. Und in dem Zusammenhang fiel mir auf, dass ich als Atheist mehr von den 10 Geboten weiß als vom Grundgesetz. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt und habe gedacht, also dafür, dass im Moment wahnsinnig viele Leute schreien mit dem Grundgesetz und mit irgendwelchen Recht und Ordnung Dingern durch die Gegend.
Man weiß ja so wenig.
Man weiß so wenig. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lese ich es doch mal.
Ja.
Und dann habe ich es gelesen und dann fand ich es total genial, hatte Spaß dran und dachte auch, Mensch, vielleicht interessiert es noch jemanden. Ich bin kein guter Marketingmann. Ich bin noch nie bei einem Programm irgendwie rangegangen, was könnte ein Thema werden oder was funktioniert. Ich bin tatsächlich, ich komme echt immer über meine eigenen Interessen.
Ich weiß, glaube, dass das nicht funktioniert. Ich habe da jüngst auch wieder mit einem Kollegen drüber gesprochen. Ich find's immer furchtbar, wenn du siehst, gerade in der Comedy, es ist was am Reißbrett entstanden. Da hat eine Gruppe Menschen zusammengesessen, hat sich überlegt, was ist denn jetzt gerade der heiße Scheiß? Was könnte denn der heiße Scheiß werden? Lass uns doch mal dazu ein Programm machen. Das kann es hat immer was Generisches, was Künstliches.
Es funktioniert aber auch oft.
Ich glaube, es funktioniert aber besser, wenn du tief im Inneren den Antrieb hast, das zu machen. Also wenn du ich habe auch immer, die Leute fragen mich immer, wo nimmst du denn Ideen her oder was machst du? Ich mache immer das, was mich persönlich bewegt. Positiv wie negativ, das bringe ich auf die Bühne. Und ich könnte es nicht anders. Ich könnte nicht über etwas sprechen, was mir scheißegal ist am Ende des Tages. Das geht nicht.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es dann eigentlich auch gar keinen Grund gibt, warum du auf der Bühne bist.
Das stimmt.
Naja, aber gut, das war für mich auch wieder.
Also es sei denn, es ist eine rein technische Geschichte. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach jemanden gibt, der sagt, ich mag das, auf der Bühne zu stehen, das Spielen mit Worten. Ich weiß mein Timing, wie das funktioniert und sowas. Und ich will einfach nur Show. Also das gibt es mit Sicherheit auch. Hat mit Sicherheit auch seine Daseinsberechtigung. Aber da würde mir persönlich etwas fehlen. Also es gibt ja immer diesen persönlichen Antrieb, warum geht man auf der Bühne? Du wolltest das Grundgesetz abhandeln im Rahmen meines Kabarettprogramms. Und das war der Grund, warum du dieses Programm geschrieben hast, auf die Bühne gegangen bist. Ganz klare Kausalkette, die völlig logisch ist. Und was du auch gerade erzählt hast, finde ich ganz spannend. Es gibt ja im Kabarett so zwei Richtungen. Die eine Richtung ist so, das ist, glaube ich, eine etwas aus vergangeneren Zeiten Herangehensweise, dass der Kabarettist vorne auf der Bühne steht und sagt, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich weiß es. Und dann gibt es so den Zweifler, da zähle ich dich jetzt auch dazu, oder die Zweifler, die sagen, nee, wir wissen nicht alles. Und du den Leuten das eben vor Augen führst, auch dein eigenes Scheitern manchmal auch mit auf die Bühne nimmst, was ich viel spannender und interessanter finde, als jetzt, wenn einer 2 Stunden an den Klugscheißer gibt und kein Zweifel daran lässt, dass er weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält, weil es im Zweifel auch gar nicht wahr ist.
Ja, wobei, das ist eine super spannende Diskussion, weil natürlich, ich glaube, man muss das ja auch so ein bisschen beobachten, in welchen Zeiten hat das auch stattgefunden. Mhm. Also ich glaube ja, dass zum Beispiel insgesamt im Kabarett in den letzten Jahren es auch einen großen eine große Richtungsverschiebung in Richtung von, ich möchte fast schon sagen, investigativen Journalismus gab, wo man natürlich auch hinterfragen kann, ist das überhaupt die Aufgabe des Hofnarren?
Ja.
Und wenn wir beim Hofnarren sind, angeschlossen die Frage, braucht's den Hofnarren eigentlich in einer Gesellschaft, wo alle Narren sind, braucht's den als Funktion noch? Weil wenn du mal zurückguckst...
Also wenn der König selbst der Narr ist, wird der Hofnarr dann überflüssig.
Ja, und wenn du mal zurückkommst oder guckst in der Geschichte des Kabaretts irgendwie, wenn du jetzt mal überlegst an die Zeit von Kohl, da hat, wenn Dieter Hildebrandt den Kohl Birne genannt hat, dann war das ein Tabubruch, dann war das eine Majestätsbeleidigung und dann war das ein willkommenes Ventil für die Leute, die unten saßen.
Das war Punk.
Weil da oben war dieser Typ, der hat den Kohl einfach mal Birne genannt und das war ein Ventil. Mhm. Dieses Ventil in der Sprache funktioniert aber inzwischen nicht mehr, weil dieses groteske Kommentarspaltendeutsch ja inzwischen Niveauebenen erreicht hast, die du ja sprachlich gar nicht mehr toppen oder verbinden kannst. Also du kannst ja gar nicht mehr, sagen wir mal, despektierliche Sprache ist eh immer schwierig, aber du kannst quasi gar nicht mehr in diese absurden Bilder gehen, weil sie schon 20 Mal vorher irgendwie bei Facebook da waren. Das heißt, diese Ventilfunktion ist eigentlich gar nicht mehr so richtig da.
Eigentlich, und deswegen wird das Kabarett vielleicht sogar stiller, weil man das...
Also ja, aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es dann noch Unterhaltung, beziehungsweise braucht man das dann noch? Mhm. Also für mich schließt sich, und das ist was mich jetzt im letzten Jahr extrem umgetrieben hat, ist es, inwieweit muss sich die Sprache des Kabaretts eben auch verändern, beziehungsweise auch neu erfinden? Weil ich finde vieles, oder zumindest für mich in meiner Wahrnehmung, vieles funktioniert für mich nicht mehr. Und wenn ich dann manchmal jetzt Texte schreibe, die ich dann auch spiele, denke ich, ja, ist eine schöne Nummer, aber
passt es noch? Oder
braucht's das?
Ja, okay.
Braucht's es? Also muss ich diese Aufklärung betreiben? Ist der Wille zur Aufklärung überhaupt noch da? Also ich meine, wenn du dadurch, dass die Leute ja oder wir alle ja inzwischen mit einer Detailmenge beschossen werden. Hast du da noch die Energie, dem Kabarettisten 10 Minuten oder 5 Minuten beim Sezieren dieses Inhalts zuzuhören? Oder hast du den ganzen Tag schon 5 Leute irgendwie zum Thema Klimawandel gehört und du dir denkst, weißt du was, ich genieße jetzt einfach am 18. Dezember mal die 14 Grad und den Sonnenschein. Also wo müssen wir die Schrauben an der Sprache drehen, um wieder eine Begeisterung für die Idee des Hofnarren zu entfachen?
Und hast du schon eine Antwort gefunden?
Das wird das neue Programm.
Okay, okay. Hast du schon einen Titel oder?
Ja.
Willst du schon sagen oder kannst du noch nicht?
Doch. Teufelskerl. Das ist meines Erachtens die Weiterentwicklung des Hofnarren. Aber es ist, ich glaube, das ist kein Programm, das ist kein Thema, was man in einem Programm irgendwie komplett abhandeln kann. Aber es ist was mich total umtreibt. Weil wir großartige Kabarettsendungen Im Fernsehen haben, ihr zwei, Anstalt, die ja auch wirklich Aufklärung betreiben, die einfach auch, soll ich sagen, einfach auch journalistisch recherchiert sind. Das hat es vor 20 Jahren in dem Maße auch nicht gegeben. Mhm. Und dann ist die Frage, haben sich die Kabarettisten da in eine Rolle reindrängen lassen? Oder ist es eine Rolle, die wir wirklich übernehmen wollen?
Ich glaube, dass das tatsächlich ein Stück weit so ist. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder, Christoph und ich, wenn wir die Sendung machen, hinterfragen. Am Ende des Tages, und da muss man einfach auch mal, muss man mal ganz klar sagen, soll auch Kabarett immer noch unterhalten. Und das...
Aber wo fängt die Unterhaltung an?
Ja, eben. Das ist halt immer die große Frage. Natürlich soll es aufklären, das war ja auch schon immer ein Bestandteil des Kabaretts gewesen. Aber wenn es sich zu sehr in Richtung Aufklärung verschiebt oder zu journalistisch wird, dann ist es auch, dass das Genre irgendwie nicht mehr erfüllt. Und es ist aber jedes Mal aufs Neue wieder ein Kampf, diesen Spagat hinzubekommen zwischen dem journalistischen Anspruch, der heute ans Kabarett da ist, der auch mit Sicherheit gerechtfertigt ist, aber zum anderen eben auch an diese klassischen Grundelemente, dass eben auch Pointen da sind, dass eine satirische Herangehensweise da ist, dass ein natürlich eine Haltung dahinter steht, aber das ist halt sehr viel, was es da zu erfüllen gibt. Und ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob es immer gelingt. Wahrscheinlich tut es das nicht. Aber das
aber ist was wäre denn der nächste? Du hast jetzt Farben beschrieben, die ich auch alle für richtig halte. Ja. Aber was wäre denn der nächste konsequente, radikale Schritt
für das Kabarett? Ja, aber gibt es den?
Geht den hat es immer gegeben. Ja, ich glaube, es ist eher die Aufgabe unserer Generation, so ein bisschen den jetzt erstens mal zu identifizieren
aber und mal
zu
ehrlich, machen. Wir haben so viel, es geht um so viel Inhaltliches, so viel Fakten und hin und her. Ist da nicht der Nonsens wieder das, wo es hin muss? Mal ehrlich, das Absurde, das Surreale? Das Abgedrehte, weil wenn die Realität schon so übertrieben ist und der Satiriker, dem ist es ja zu eigen, dass er noch eins draufsetzt.
Und wenn du aber kannst du Instagram und Co. noch abgedrehter machen?
Ja, das also, ist
wenn
ja die
du
Frage.
Dir, ja, also und die Frage ist, wird es dann überhaupt als etwas wahrgenommen?
Also ich habe zum Beispiel letztens im Zuge dessen, dass ich mich auf die Sendung mit Christoph vorbereitet habe, der hat als Humorkunstwerk, was ich ja später auch bei dir noch mit besprechen möchte, hat er sich ausgesucht von Josef Hader das Programm Privat. Und ich habe nach Jahren das Programm wieder mal gehört und war begeistert. Das ist, und das ist genau das, er ist ja total im Surrealen. Er erzählt von einem Stock, der ihm auf den Kopf fällt und mit dem er dann in den Weltraum fliegt. Und also völlig abgedrehter Kram, der letztlich mit der Realität nur noch bedingt zu tun hat und dann doch wieder so viel. Weil er dann diese ganzen Dinge aus der Realität wieder einfließen lässt. Und dann dachte ich mir, Mensch, ey, dieses Programm, das, ich weiß nicht, wann es entstanden ist, 2000, vielleicht oder sowas, ist so dermaßen gut und für die Zeit passend, obwohl es so lange her ist, dass es geschrieben und aufgeführt worden ist. Und vielleicht ist das wieder der Weg, dass das Surreale wieder mehr auf die Bühne kommt.
Aber dann reden wir davon, dass Kabarett eher sich Richtung Theater bewegt.
Ja, aber ist das nicht eh schon der Fall? Hast du nicht das Gefühl, dass die theaterhafte Formatierung von Kabarett deutlich präsenter ist, als es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Also wir hatten mal eine Zeit, da war es wirklich nur ein Mann, ein Mikrofon, die Bühne, also der klassische Stand-up-Ansatz. Und jetzt habe ich so das Gefühl, gibt es wieder diese gespielten Dinge, dieses Theaterhafte, was auch in unserer Sendung oder auch gerade bei der Anstalt ja sehr zu sehen ist, dass das wieder zurückkommt. Dass man halt versucht, das Absurde der Realität wieder ins Theater zu überführen, wo man es noch surrealer machen kann.
Also vielleicht passiert dann wäre das schon. Dann wäre die Kraft der darstellenden Kunst des Kabaretts im Prinzip im Gegensatz zu dem ganzen Social Media Blödsinn und allen anderen Outlets im Prinzip auch wieder Bilder zu schaffen durch eine dramaturgisch-theatralische Inszenierung, um wahrscheinlich den Text zu reduzieren.
Ja, ich glaube das. Tatsächlich, dass das. Ob es unbedingt mit einer Reduktion des Textes einhergeht, das hängt natürlich immer ab, worum es geht. Aber ich glaube, dass das Bilder schaffen ist ein guter Begriff dafür, dass man wirklich wieder mehr in der Metapher und in der Analogie ist. Und das ist ein Trend, wenn man mal drüber nachdenkt, der, glaube ich, tatsächlich vorhanden ist und virulent in der Kabarettlandschaft.
Aber Tobi, Trend, ne? Das Wort geht einfach nicht. Ich hab dich wirklich lieb, aber das Wort geht nicht.
Eine Strömung, nennen wir es eine Strömung.
Das müssen wir streichen.
Ja, wir streichen. Ich schneide das raus. Ich schneide das raus. Wir waren jetzt sehr philosophisch unterwegs, was ich sehr schön finde. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle des Gesprächs noch einmal ganz konkret und relativ in der Realität verhaftet mit dir über eine Sache sprechen, die nennt der amerikanische Stand-up-Comedian Bombing. Das heißt also, wenn auf der Bühne alles schief geht, das schlimmste Erlebnis auf der Bühne. Ich glaube, das hat jeder. Ja. Und ich sage es dazu, nicht, dass die Leute denken, ich möchte die Menschen bloßstellen. Es ist bei uns so, ich denke, da spreche ich auch in deinem Namen, irgendwann, man spürt den Schmerz, aber je weiter es her, länger es her ist, desto eher kann man dann auch humorvoll drüber sprechen. Was war es denn bei dir gewesen, das schlimmste Erlebnis auf der Bühne?
Ich habe mich auf der Bühne komplett eingeschissen.
Nein.
Ja.
Das, wovon jeder Albträume hat, nein, ist nicht dein Ernst.
Ja.
Also Durchfall...
Ja, zu Varietätzeiten.
Oh Gott.
Es gab mittags, wir hatten zwei Vorstellungen, so eine Matinee mit Brunch und dann um 18 Uhr die zweite. Matinee Brunch war immer so, dass wenn das Publikum weg war, durften die Künstler ans Buffet. Da haben sich alle irgendwie den Magen vollgeschlagen und man hörte dann über den Nachmittag schon, dass es die ein oder anderen Ausfälle gab. Also Leute, die sich plötzlich willenlos erbrachen. Und Kontusionistin, den es einfach, genau.
Oh, das ist ganz schwierig.
Ja, es war, also es gab Magen-Darm. Und ich hatte null Probleme.
Okay.
Ich dachte, der Zug fährt hier völlig ohne mich. Ich hatte so ein bisschen Grummeln. Mhm. Aber ich musste mich nicht übergeben, nix. War alles perfekt. Habe die Show gespielt. Und am Ende kam eben Preis ist heiß, diese Geschichte mit Geldschein verbrennt, erscheint in der Zigarette. Und ich stehe auf der Bühne und zünde mir also diese Zigarette an, nehme einen Zug an dieser Zigarette, inhaliere, atme aus und beim Ausatmen durchs Nikotin oder was auch immer, löst sich alles und es lief mir einfach nur am Bein runter.
Oh Scheiße.
Und es war auch nichts mehr aufzuhalten. Ich hatte ein Smoking an mit Lackschuhen. Und ich bin einfach, ja, wie so ein Krebs ganz langsam von der Bühne runter. Und die Backstage haben dann auch, glaube ich, sehr deutlich kapiert, was da gerade eben passiert ist. Und dann hat irgendjemand, glaube ich, die Show zu Ende gebracht. Keine Ahnung, ich habe die Sachen dann... verbrannt.
Aber du hast es auf der Bühne nicht thematisiert, hast nicht erzählt.
Nein. Es war auch nichts mehr zu thematisieren, weil auch ich völlig mit meinen Körperfunktionen beschäftigt war, die einfach nicht mehr zu kontrollieren waren. Also das ist ja auch wirklich so ein Schockmoment, weil das ist ja, jeder, der mal so ein Norovirus oder sowas hatte, weiß ja, das ist ja nichts, wo man sagt, oh, gleich muss ich mal aufs Klo, sondern...
Oh, eben hätte ich mal aufs Klo gemusst.
Ja, eben. Vor fünf Minuten hätte ich mal gehen sollen.
Ja.
Und ich werde das, also diesen Zug an der Zigarette, werde ich nie vergessen.
Und
reicht dir das? Oder
das
wollen wir?
Aber das, man muss dazu sagen, das ist zumindest einer meiner Albträume, die ich auch regelmäßig habe.
Ich hab's hinter mir.
Es gibt zwei. Einer, dass ich auf der Bühne stehe und keinen Ton mehr rauskriege.
Mhm.
Und der andere, dass ich mich einscheiße. Das ist letzten Endes tatsächlich sind die zwei schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann als Bühnenkünstler. Da, zu sterben auf der Bühne ist nicht ganz so schlimm.
Tommy Cooper hat's vorgemacht.
Ja.
Du willst das mit deiner Family noch klären.
Ja.
Für mich wäre es jetzt kein Modell, glaube ich, aber.
Und wir kommen direkt zum nächsten dann. Der englischsprachige Stand-Up-Comedian sagt Killing zu Abenden, an denen es sehr gut gelaufen ist. Was war denn so etwas, worauf du im Rückblick besonders stolz bist? Wo du auch mal selber dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, Mensch, ey, das war super. Oder wenn wo einfach eine Magie entstanden ist, die du so nicht mehr erlebt hast, was ganz Besonderes?
Ich glaube, das war ein Abend... wo ich das Solo spielen sollte und an diesem Tag ist ein Anschlag passiert. Ich weiß nicht mehr, man weiß ja vor lauter Anschlägen, ist aber auch völlig bescheuert, ist aber schon ein paar Jahre her. Da ist ein Anschlag passiert. Und das war noch zu Anarchophobie-Zeiten. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich, weil ich da auch mit der Knarre rumgerannt bin, dass ich an diesem Abend nicht das Solo spielen werde. Das war für mich, es fühlte sich für mich falsch an. Mhm. Und habe dann tagsüber meine ganzen Gedanken zu diesem Thema und zu diesem Anschlag irgendwie aufgeschrieben. Und noch ein paar andere Texte, die im weitesten Sinne da zugehörig waren oder wo es dann auch um Humanismus, habe dann irgendwie noch so einen Text von irgendeinem Philosophen, ich weiß nicht mehr, wer es war, genommen und habe im Prinzip so einen Abend irgendwie in 3 Stunden oder 4 Stunden irgendwie zusammengestellt und habe einen Tisch und einen Stuhl auf die Bühne gestellt und habe den Leuten gesagt, dass heute Abend für mich nicht der Abend ist, wo ich das Programm so spielen kann. Mhm. Sie sind jetzt aber alle hier. Ich fange jetzt gleich an. Wenn Sie jetzt sagen, nee, das ist nichts für mich, ich will das Programm sehen, dann können Sie jetzt gehen, Sie kriegen auch Ihr Eintrittsgeld zurück, dann sehen wir ein anderes Mal. Wenn nicht, nehmen wir die Knete heute und spenden die. Und sind alle sitzen geblieben?
Keiner gegangen?
Keiner gegangen. Und habe ich gesagt, wir machen jetzt Folgendes. Ich lese jetzt ein bisschen was. Und danach gehen wir alle ins Foyer, trinken Bier und quatschen. Und dann habe ich so eine Dreiviertelstunde ein bisschen Texte gelesen und bin dann mit den Leuten ins Foyer. Das waren jetzt auch nicht so viel, es waren 200, 250 Leute oder so. Und die sind alle bis 11, 12 geblieben und haben sich unterhalten. Und ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Es war ein völlig stranger Abend. Ich fand es großartig. Das habe ich so auch nie wieder erlebt. Zum Glück, weil ich den Anlass nicht hatte. Aber das war besonders.
Na, es ist ja immer, wenn was passiert, ist ja immer die Frage, wenn du an dem Tag abends spielen musst.
Na, was vor allen Dingen mich so fasziniert hat, ja, war, dass sich niemand beschwert hat oder dass niemand irgendwie... Es gibt eigentlich ja fast immer irgendjemanden, der so ein bisschen querschießt, also gerade bei einer größeren Gruppe. Und das hat mich schwer beeindruckt.
Aber es ist auch mal schön, dass man sich manchmal auch noch auf die Menschheit verlassen kann. Also manchmal zumindest.
Manchmal.
Gibt es aus deinem Oeuvre irgendetwas, irgendeine Nummer, auf die du besonders stolz bist? Oder die du sehr, sehr gerne spielst? Oder weil, also bei mir ist es so, ich spiele meine Programme und irgendwann nerven mich manche Passagen, weil ich sie halt schon so oft gespielt habe. Und dann gibt es die anderen Passagen, auf die ich mich eigentlich jeden Abend aufs Neue freue und wo ich sage, ey, Mensch, die spiele ich so gern, die Nummer. Da habe ich Freude dran. Gibt es sowas bei dir?
Das ist natürlich aus der Geschichte heraus definitiv der Fliegertext. Mhm. Das war so eine Nummer, eine, heute würde man wahrscheinlich auch, völlig banale Nummer über das Fliegen. Mhm. Die aber diesen Twist zum Schluss hatte, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit dem Getränk über die Lüftung bestellen.
Ja, ja.
So, und dann kommt die und hinter bestellen alle über die Lüftung. Mhm. Das war eine Idee. Die Idee mit dem über die Lüftung bestellen ist nicht von mir, sondern das hat Penn und Teller tatsächlich mal in einem Buch beschrieben, How to Play in Traffic, so aus den 70er Jahren. Und Teller hat mir das mal geschenkt. Mhm. Da waren ganz viele Gimmicks drin, wie man Leute irgendwie verarschen kann. Und ich habe ihm dann damals eine Mail geschrieben, habe gefragt, ob ich das in einem Text, ich hatte damals irgendwie so eine Nummer übers Fliegen, wie wir alle wahrscheinlich mal eine Nummer übers Fliegen hatten.
Ich muss da vorsichtig sein, meine Frau ist Flugbegleiterin.
Also okay.
Das ärgert zu Hause, wenn es zu böse wird.
Ja? Nee. Und da hatte ich dann so Gags, vielleicht auch, also es war noch in der Varietätszeit und das war so die erste reine Stand-up-Nummer, die sich so ein bisschen entwickelt hat. Mhm. Und da hatte ich dann irgendwann die Idee, diese Geschichte zu machen und habe die irgendwie im ersten Drittel ausprobiert, weil ich dachte, ja, du hast ein gutes Ende, mach mal irgendwie so am Anfang. Und ich hatte aber direkt beim ersten Mal hat das Ding schon gekillt. Mhm. Und am zweiten Abend habe ich es dann direkt ans Ende gesetzt und die Nummer habe ich, glaube ich, also locker 2000 Mal gespielt, auch durch die Varietätzeit und später auch im ersten Soloprogramm noch. Und die hat immer super Spaß gemacht.
Es war auch eine Nummer,
ich auf weiß die nicht, ob ich sie noch könnte.
Ob du dich, auf die du dich 100% verlassen konntest, oder?
Ja, genau. Das war so eine Nummer, also wo immer ich auch war, wenn gar nichts ging, Fliegertext. Und die ist dann auch, das war auch die erste reine Sprachnummer, die dann auch nochmal ähnlich aufgeblüht ist wie diese Zaubernummern, weil die war, glaube ich, auch am Anfang 10 Minuten. Und ich glaube, als ich sie dann in dem Solo-Programm, was ich dann, wo ich dann das zum Schluss das letzte Mal gespielt habe, war sie auch 20 Minuten. Das war irgendwie, glaube ich, komplette zweite Hälfte im ersten Teil oder so.
Wir haben jetzt schon sehr viel drüber gesprochen. Mein nächster Punkt wäre Humoranatomie, wo ich mal so drüber sprechen wollte, was du so lustig findest. Also mal auseinandernehmen, was findet der Philipp Simon, wo entdeckt er seinen Humor? An welchen Stellen findet er die? Wo liegen seine Inspirationspunkte?
Ich finde es immer, wenn es böse ist.
Ja?
Ich finde es immer, wenn es böse ist oder Leute Dinge sagen, wo man merkt, also das geht gar nicht. Ich habe vor kurzem etwas gehört. Ich erzähle das jetzt einfach. Da standen ein paar Leute nebeneinander und da sagt der eine zum anderen, mein Gott, du hast aber abgenommen. Und da sagt derjenige, der daneben steht, der hat nicht abgenommen, der hat Krebs. Das ist ganz böse, ich weiß,
ja.
Aber es zündet etwas in mir, was ich dann auch später nicht in Worte fassen kann. Es ist so ein einschneidender Humor. Es ist, die Überraschung ist total da. Du schämst dich im gleichen Moment für die Überraschung, kannst dich aber nicht endgültig gegen sie wehren. Mhm. Und das sind für mich immer so, wo ich denke, das muss ich mir immer aufschreiben.
Also bist du ein Sammler auch?
Ich bin ein totaler Sammler. Vieles davon kommt immer nicht ins Solo, weil es dann irgendwie nicht so passt, diese Alltagsdinger. Aber ich liebe das. Mein Satz dieses Jahr im Sommer war original ein ähnlich gebärteter junger Mann mit Käppi im Baumarkt. Offensichtlich jung, dynamisch und voll Bock. Steht vor so einem älteren Baumarktmitarbeiter. Und ich schiebe da meinen Wagen durch und höre im Vorbeigehen nur den Satz, ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Handkreissäge zuzulegen. Es ist für mich der Satz des Sommers geworden. Und die Antwort war, das ist hier kein Spielplatz, kommen Sie wieder, wenn Sie Entscheidungen treffen wollen. Und dann hat sich der Typ umgedreht und ist gegangen. Das ist für mich, das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du nur hören. Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Handkreissäge zuzulegen. Ich meine, den Satz hat er doch zu Hause geübt.
Ja. Also wenn das aus ihm rausgespult
und ist, du merkst, ich, und du merkst auch an diesem, also ich finde den Satz so toll, weil du merkst an diesem Satz, erstens, der will nicht wirklich kaufen, sondern der sucht jemanden zum Quatschen.
Die sucht ja, aber dass das Gegenüber dann so reagiert hat, das war ja,
aber ist doch logisch. Ich meine, wie viel von den Fatzkes muss dieser arme Baumarktmitarbeiter, der hatte wahrscheinlich auch 6. Stunde, das war der 12., der irgendwie ankam und sagte, wo sind die Schrauben? Und dann kommt er noch mit seinem philosophischen Problem. Natürlich hat der keinen Bock mehr. Der wird ja nicht nach Therapiestunde bezahlt, sondern ob der die Scheiße... Und das fand ich nämlich das Faszinierende, weil ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Baumarktmitarbeiter anhand der Fragestellung bereits erkannt hat, dass das kein Abschluss wird. Wer reingeht und sagt, ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Handkreissäge zuzulegen, will nicht kaufen, der will reden.
Das ist maximal Browsen.
Ja.
Wie einfach mal so bei Amazon drüber geguckt, was so Handkreissägen kosten, nur das halt im Analogen.
Okay. Und was ich auch noch sehr schön finde, vor kurzem haben wir mit einem Freund gestanden, es ist kalt, wir tragen alle gerne Mützen. Und ich habe auch gerne eine Wollmütze auf und dann guckten wir uns so um und sahen ganz viele junge Leute auch mit Mützen und dann habe ich gesagt, mein Gott, das ist jetzt haben's alle, nee, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber sein schöner Satz war auf jeden Fall, also es ging um meine Enttäuschung, dass wir nicht mehr die einzigen Mützenträger sind, woraufhin er sagte, ja, aber Philipp, das mit den Mützen, das haben wir doch erfunden. Fand ich auch so, da steckt auch wieder so eine Traurigkeit mit drin. Und
es erkennt also keiner an, dass ihr das mit den Mützen erfunden habt.
Also ich mag immer, wenn so eine Emotion oder eine Verzweiflung oder so eine, auch eine Traurigkeit, also auch diese Krebsbemerkung, das hat halt, Das liebe ich. Ja.
Aber es das ist auch, das mit den Handkreissägen ist auch ein schöner Satz, den kannst du eigentlich überall anwenden. Wenn du im Starbucks stehst, an der Kasse, was möchtest du? Ich spiele mit dem Gedanken, eine Handkreissäge zu kaufen. Müsstest du mal durchziehen, einfach mal überall probieren, was passiert.
Ich würde gerne auch mal im McDrive.
Ja.
Da habe ich mir ja früher immer, ich bin früher, wenn ich mal abends länger draußen war und ein bisschen was getrunken habe, habe ich mir früher immer die Freude gemacht, abends einfach durch den McDrive zu laufen. Mhm. Was vor allen Dingen dann immer gut funktioniert, wenn das so 24 Stunden McDonald's sind, die aber zwischendurch dann eine Stunde zum Putzen zumachen. Mhm. Und der McDrive noch, also bin ich immer an dem McDrive. Und das war für mich immer ein großes Vergnügen, dort ein halbes Hähnchen mit Apfelmus zu bestellen. Ein halbes Hähnchen mit Apfelmus, bitte.
Und eine Handkreissäge. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal kurz angerissen haben. Dein Humorkunstwerk, so habe ich es mal ganz überkantitelt genannt. Ich habe einfach dich aufgefordert, mal zu sagen, was dich im Werk, der Humorwelt am meisten beeindruckt hat. Und das war eben dieser
Ton Hermanns,
der, wie ich gelesen habe, einer der drei Großen des niederländischen Kabaretts ist. Es gibt noch Wim Sonneveld und Wim Kahn.
Ja.
Zwei Wims.
Wim Sonneveld, auch großartiges Zeugs dabei.
Ja. Was war der so?
Wim Sonneveld war ein bisschen, ja gut, er hat auch Chansons gesungen. Mhm. Wim Sonneveld war ein bisschen distinguierter, ein bisschen feiner. Mhm. Wobei Ton Hermanns jetzt auch nicht grob war, aber bei dem kam der Humor eher so aus dem Bauch. Das ist vergleichbar so ein bisschen, würde ich sagen, im weitesten Sinne so mit Frank Sinatra vom Typus.
Ja, man nannte ihn also, doch auch, glaube ich, den Frank Sinatra Hollands.
Ja, ich glaube, ich habe ihn so genannt.
So.
Ich weiß nicht, ob alle anderen ihn auch genannt
aber
haben.
Es passt. Ich habe das Video mir angeschaut, es passt schon.
Ja, jetzt soll ich erst erzählen, was war, weil mich würde mal interessieren, wie du es fandest.
Ich habe noch ein paar Sachen. Also es war so, dass er, wie du schon beschreibst, ich habe ihn so ein bisschen verglichen auch mit Peter Frankenfeld.
Ist das die Generation? Ja, das ist ja definitiv auch ein Teil meiner Humorprägung. Peter Frankenfeld. Ich habe übrigens auch Zauberer. Peter Frankenfeld geliebt.
Und der war ja so dieser Gentleman-Conformity.
Ja.
Von ihm kam nie was unter der Gürtellinie. Der hat vielleicht
schon mal
so
ein bisschen pikanter.
Ein bisschen pikanter.
Aber frech. Ja, ja, ja.
Aber die Grenze hat er nie überschritten. Ja. Ohne jetzt harmlos zu sein. Das ist ja auch irgendwie so ein... Es war für die Zeit, war er einfach der perfekte Entertainer. Der konnte auch alles. Und ich habe den gesehen, ohne viel zu verstehen, weil ich der Sprache ja nur bedingt mächtig bin, und habe direkt diese Assoziation gehabt. Mhm. Tue ich ihm damit also nicht unrecht?
Nee, überhaupt nicht. Da würde er sich, glaube ich, sehr freuen.
Ja.
Also, nee, weiß ich nicht. Er ist schon nur lange tot. Das Besondere an der Figur war einfach besonders, er war immer schick angezogen, hat Smoking. Er hat, was ich wirklich bemerkenswert finde, 30 Jahre lang auf seiner Bühne das gleiche Paar Lackschuhe gehabt, die also immer wieder geputzt wurden, aufgearbeitet, immer das gleiche Paar Schuhe. Hat immer über 30 Jahre die gleiche Truppe von Leuten, nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne gehabt. Und hat einfach mit einer Leichtigkeit Programme. Es gibt so auch so viel so Wortspielereien. Also da gab es so eine, da hat er dann irgendwie so einen Vereinspräsidenten gespielt, und da war er dann der Vizepräsident. Und das der Vize kann sowohl im Niederländischen der Vizepräsident, aber auch der Vizepräsident sein.
Okay.
Der Vizepräsident, und so solche Spielereien hatte er drin. Und die Szene, also es gibt verschiedene, aber die mich wirklich am meisten beeindruckt haben, und das habe ich ja ganz am Anfang erzählt, ist, er steht auf der Bühne mitten im Programm und erzählt ein bisschen über Sport und dass jetzt alle Tennis machen und dass das Quatsch ist und so, aber dass er jetzt auch ein bisschen mit Tennis angefangen hätte. Und er sagt, wissen Sie was, ich zeige Ihnen mal was. Und dann ruft er seinen Assistenten Johnny, der auch mit ihm 30 Jahre dabei war, und der kam dann auf der Bühne und sagte, pass auf, ich will den Leuten mal was sehr, sehr Lustiges erzählen. Tu mir mal einen Gefallen, geh mal bitte an mein Auto, hinten habe ich die Tennistasche mit dem Tennis, hol mal bitte. So, jetzt geht er also von der Bühne und er bleibt erstmal einen Moment am Mikro stehen. Und dann kommt er so, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden später kommt er wieder auf die Bühne und steht so mit der Hand vor ihm und macht immer so eine Schlüsselbewegung. Mhm. Und Ton Hermanns bückt sich, braucht ewig lange, um das zu realisieren, was es ist. Und sagt, du brauchst die Autoschlüssel, natürlich. Dann gibt er ihm die Autoschlüssel, das ist der zweite Abgang von Johnny. Und jetzt passiert 3 Minuten so gut wie gar nichts mehr. Der steht am Anfang nur hinter seinem Mikrofon und wartet. Und das realisieren die Leute. Und dann fangen sie an zu lachen.
Und wie? Ja.
Und dann, weil sie dann lachen, können sie sich irgendwann nicht mehr gegen das Lachen wehren. Und dann bleibt er aber ganz konsequent. Also er lacht nicht mit, er geht nicht aus diesem Moment raus, sondern er geht irgendwann vom Mikro weg. Dann guckt er und er macht's alles nur noch eigentlich über seine Augen. Es ist eigentlich nur noch die Augenpartie, die mit dem Publikum spielt und die Reaktionen entfacht. Weil alles andere ist weg. Und irgendwann geht er dann ans Mikrofon und summt oder pfeift ein Liedchen. Und dann sagt er, ach, das ist lustig. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das von mir oder von Beethoven? Großartiger Line. Und dann, nee, ich hab's, ist von mir.
Ja.
Und dann der schöne Satz, wenn wir nachher Zeit haben, singe ich Ihnen das mal vor.
Genau, und dann geht er wieder weg.
Dann geht er wieder weg. Ja. So, und dann irgendwann, also ich glaube, es sind 3:40 oder so, wo so bis auf diesen Satz nichts passiert, außer Schweigen, Blicke. Die Leute bepissen sich vor Lachen. Und zum Schluss kommt er mit dem Tennisschläger und dann macht er normal weiter. Und das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt, dass du, weil es geht ja, wenn du die Lacher nonverbal steuern willst, musst du extrem dein Herz und deine Hand und dein Gefühl im Publikum haben. Du musst spüren, wie lange folgen sie mir, wann ist der Moment, wo ich wieder was setzen muss und trotzdem aber die Pausen so lange ziehe, dass die Spannung auch bleibt. Weil wenn du es zu schnell machst, geht's tot. Wenn du es zu lange machst, also es ist so ein diffiziles Timing-Kunstwerk ohne Sprache, dass ich das einfach Wahnsinn finde, vor 2000 Leuten 3:40 mal nichts mehr sagen.
Extrem mutig. Und zeugt halt von großer Erfahrung und Können.
Und die Ruhe auch. Ja, also, ne, er bleibt ja wirklich
völlig ruhig. Aber ich glaube, für die Nummer ist halt auch extrem, es ist alles wichtig. Der ganze Weg dahin, der ganze Abend.
Ja, ja.
Für sich genommen würde das gar nicht funktionieren. Nee. Aber im Laufe dieses Abends ist es genau die richtige Stelle, um das eben so zu machen. Und die Leute folgen ihm. Also total. Also faszinierend. Wirklich, es passiert nichts. Und die Leute, also was heißt nichts? Wie wir es eben besprochen haben.
Es passiert halt, eigentlich passiert eine Menge, aber es ist alles so klug und durchdacht gesetzt, also auch diese ganze Reihenfolge, also dass er auch nochmal reinkommt mit dem Schlüssel, ist auch wichtig, weil das ist das Erste für die Leute noch zum Zugucken, das nonverbale Acting, wo sie das erste Mal kapieren, es gibt auch Infos ohne Worte.
Ja.
Dann löst das nochmal auf, das heißt, die Leute werden auch schon dahin geführt. Und dann einfach seine Blicke. Also er macht es wirklich nur übers Gesicht. Und das hat mich, also, das finde ich großartig.
Es hat mich auch noch auf eine andere Nummer gebracht, die auch, aber mit einer völlig anderen Motivation ähnlich funktioniert. Es gab mal eine Zeit, da hat Gerhard Polt in Mainz den Kleinkunstpreis erhalten sollen. Und es gab einen Text von ihm, der wohl so nicht gesendet werden soll. Also man sagte ihm, du darfst diesen Text nicht machen. So zumindest glaube ich die Geschichte, dass die so war. Und dann hat Polt sich entschlossen, auf der Bühne nichts zu sagen. Und ist raus und hat mit den Leuten erörtert, dass er nichts sagt. Ich sag noch nichts. Also ich kann jetzt auch nicht nachmachen, ja. Ja, und dann ist er auch rum, hat geguckt und sagte dann irgendwann, es zieht sich, gell? Es zieht sich. Und hat das wirklich auch zum Gag gemacht. Kam also auch raus, hat natürlich eine ganz andere Vorgeschichte. Aber da sieht man, es gibt wenige Beispiele dafür, wie etwas total nonverbal passiert, ohne dass was dargestellt wird. Sondern dass eben gerade diese Leere die Basis der Nummer sind. Und das war da auch so.
Aber ja. Polt ist natürlich auch ein Meister der Langsamkeit. Weil bei ihm, finde ich, der hat es ja wirklich so, aus meiner Perspektive, so perfektioniert, dass er ja quasi den Zuschauern beim Denken zuschaut und weiß, wann sie jetzt an diesem Punkt angekommen sind, wo sie den nächsten Impuls brauchen. Das finde ich auch bei Polt der Knaller. Den liebe ich auch total. Also.
Und Ton Hermanns, der hat dich also in der Kindheit erwischt. Wie alt warst du?
Oh, das weiß ich nicht, aber das war definitiv auch noch unter 10, weil ich weiß, dass ich irgendwie mit 8 oder 9 meinen ersten Smoking haben wollte und den wollte ich definitiv wegen Ton Hermanns. Ich habe den damals in den Niederlanden bei meinen Großeltern dann öfters im Fernsehen gesehen und die haben sich halt diese Witze erzählt irgendwie mit, dass er seine One-Man-Show mal in Deutschland gespielt hätte und an dem Kurhaus in Baden-Baden und hat er da vorgestanden, dann wären zwei deutsche Frauen am Kurhaus vorbeigegangen und haben gesagt, oh, das ist eine Ohne-Mann-Show, da gehe ich nicht hin. Und so, also solche Dinger und das wurde irgendwie erzählt. Und
ja, ja, er hat ja diese Feiertagsprogramme auch gespielt. Also ja, kam so Silvester, Weihnachten. Genau. Ich glaube, was du mir geschickt hattest, war ein Silvesterprogramm. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ein Weihnachtsprogramm, was mich so ein bisschen wieder an Emil Steinberg erinnert hat.
Der natürlich Emil Steinberger heißt.
Der ja auch immer an Silvester gezeichnet ja worden ist. Also der ganz dezidiert für diesen Feiertag da ein Programm zusammengestellt hat. Und da hast du wahrscheinlich wirklich, man war bei den Großeltern, weil die Eltern irgendwo anders feiern waren, man war da irgendwie, die waren...
Nee, das hat schon die ganze Family geguckt.
Ah, die ganze Family.
Das war noch das...
Blockbuster, wirklich?
Das war noch das Lagerfeuer, was Thomas Gottschalk inzwischen so vermisst.
Ja.
Das war noch das Lagerfeuer. Also in Holland war das dann wirklich so, bei meinen Großeltern, da saßen dann bestimmt 10, 15 Leute. Der Fernseher war neben dem Kamin, was der Bildröhre, glaube ich, auf Dauer nicht gut getan hat. Mhm. Es gab Botteltjes, also die Erwachsenen, so kleine Schnäpschen. Und dann halt immer was zu knabbern irgendwie, dieses ganze holländische Zeug. Und das war immer der Samstagabend. Wir waren meistens am Wochenende in den Niederlanden. Mhm. Und das war immer der Samstagabend, da wurde dann entweder im holländischen Fernsehen eine tolle Show geguckt oder eben ARD Eurovision Verstehen Sie Spaß mit Paola und Kurt Felix. Mhm. Und ich weiß nämlich, das Highlight des... Jetzt läuft mir nämlich direkt das Wasser zusammen. Das Highlight dieses Samstag-Fernsehabends war dann immer, es gab halt immer was zu knabbern und ja, so gegen 12, wenn die dann schon alle ihre Schnäpschen drin hatte. Meine Oma hat natürlich Samstag schon den Braten für Sonntags gekocht. Mhm. Und um 12 Uhr bekam jeder so einen tiefen Teller. Da war eine Scheibe Weißbrot, dieses typische holländische Knautschbrot drin.
Ja.
Und dann nahm sie dann immer eine Kelle von der Bratensoße und machte die über diese Brotscheibe. Und dann bekam jeder quasi schon mal so ein Amuse-Göll.
Ein Gruß aus der Küche.
Für den Sonntag.
Ja.
Das heißt, du hast am Samstagabend schon mal den Geschmack vom Sonntagsbraten gehabt. Ist auch etwas, das werde ich nie vergessen.
Aber ist der Hammer, oder? Wie man sich so Gerüche, Geschmäcker einfach so... Wenn,
auch dieses Ritual ja, einfach, ja. Ja.
Das ist ja auch was klar, wirklich der Käse-Igel oder der Matt-Igel und so, diese ganzen nostalgischen Erinnerungen sind immer verknüpft mit diesen Erlebnissen. Auch hier, Wetten, das durfte ich immer gucken, das werde ich auch nie vergessen. Deswegen kann ich Gottschalk ein Stück weit verstehen, dass er das vermisst. Aber mein Gott, man, es sind halt andere Zeiten. Wobei es ja heute auch wieder so
heute Events ist es, gibt. Heute ist es Lagerfeuer Instagram und Facebook.
Ja, das
stimmt. Da sitzen die Leute alle versammelt und warten drauf, dass sich einer raustraut. Es ist halt eine andere Haltung. Früher hat man gesagt, ah, guck mal, der Gottschalk hat aber doofe Klamotten an. Mhm. Und heute wird halt direkt so drauf geprügelt.
Hashtag Gottschalks Klamotten. Ja, und dann geht's ja. Ja, was natürlich aber auch lustig ist ein Stück weit, jetzt ist dieses Internet ja total ungebunden. Ja, jeder kann gucken, wann er will. Ja. Und so. Und die gehen jetzt aber wieder zurück auf das alte Konzept der Live-Übertragung. Das ist ja das Verrückte. Also, dass man dieses Nicht-Lineare so gefeiert hat als die große Innovation. Und jetzt machen sie alle wieder Live-Videos. Das heißt also dann doch wieder das Lagerfeuer.
Und weil aber auch dieses Jahr ja übrigens auch sich beim Fernsehen durchgesetzt hat, bei The Masked Singer, war ja einer der wesentlichen Punkte, dass sie es live gemacht haben. Mhm. Das hat einfach einen anderen, live hat natürlich auch immer eine andere Energie.
Klar, wird auch nie die Faszination, glaube ich, verlieren. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn wir in 5 Jahren wieder reden, bin ich der Meinung, dass es doppelt so viele Live-Sendungen im Fernsehen gibt wie jetzt, weil man das, glaube ich, nach und nach wieder erkennt.
Das ja, oder aber es wird noch liver als Live-Fernsehen.
Wie könnte das
aussehen? Ich glaube, dass es ein großes Entwicklungspotenzial im Bereich der Live-Shows gibt, also der Shows, die vor Ort stattfinden. Mhm. Ich glaube, ja, dass gerade Theater, Kabarett, Musik, ich glaube, dass diese Form der Unterhaltung im Zusammenschluss auch mit bestimmten technischen Weiterentwicklungen, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz neue Kraft entwickeln kann. Mein Traum wäre ja nach wie vor irgendwann, dass ich im Keller so eine Bühne habe, und ich dann einfach in die Theater geschaltet werde.
Dass man nicht mehr reisen muss.
Dass ich im Prinzip um 5:08 zu meiner Frau sage, du, ich bin jetzt mal eine Dreiviertelstunde im Keller.
Ja.
Da schmeiße ich dann Skype oder wie das heißt an.
Ja. Ne?
Stehe vor grün, kann mich also in jeden Hintergrund zaubern.
Ja.
Prompter mein Programm. Um 8:50, wir machen eine kurze Pause, gehe ich hoch, schön Brötchen mit Käse, Flasche Malzbier, vielleicht nochmal 10 Minuten Simpsons gucken. Schatz, ich bin nochmal eine Dreiviertelstunde im Keller. Die einzigen, die dann noch reisen werden, sind die Merch-Verkäufer.
Stimmt.
Ja?
Stimmt.
Also da wird auch, da wird so ein ganzer, und es wäre ja, ich möchte an dieser Stelle echt mal die Gelegenheit nutzen, für dieses Modell zu werben. Weil, womit man sie ja auch alle gerade kriegen kann, ist, es wäre natürlich auch super im Kampf für den Klimawandel.
Absolut.
Wenn wir Nasen nicht mehr das ganze Jahr irgendwie durch die Gegend schießen müssen, ja, sondern völlig entspannt in Boxershorts aus dem Keller streamen können.
Ja.
Nicht nur wegen der Umwelt,
ja,
sondern auch aus vielen Gründen würde ich gerne diese Diskussion im Kleinkunstbereich. Also wenn ich also dann Trends setzen könnte.
Ja, ja, ja. Aber die Kabarett-Live-Cam wäre so dein Traum. Und siehst du, wieder war die Pornoindustrie zuerst.
Das ist halt stimmt.
In einer innovativen Branche. Die waren immer stimmt. Schon mit allem vorne dran. VHS, DVD, überall war die Pornoindustrie stimmt. Zuerst.
Ja. Dann ist wahrscheinlich, aber dann müsste man fast schon wieder sagen, bin ich mit dem Livestream zu spät, sondern dann wäre jetzt gerade die Frage, und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber was ist gerade der heiße Scheiß bei Pornos?
Da müssten wir mal jemanden anrufen.
Da müssen wir mal, ja, ruf doch mal Christoph an. Ruf doch mal den Christoph Sieber an.
Der weiß doch bestimmt Bescheid. Hallo Christoph. Du, willkommen zu den Kurzkategorien, sind schon fast am Schluss. Die Top 3 lustigsten Menschen der Welt.
Um Gottes Willen.
Leben und Tod.
John Hermans. Oh Gott. Dann vielleicht, boah, das war schwierig. Die lustigsten Menschen der Welt. Es gibt so viele, die lustig sind. Ich mochte ja immer den Humor von Larry David bei Curb Your Enthusiasm.
Ja, sehr gut.
Weil das ist auch dieser Humor, den ich vorhin mal beschrieben hatte, der so irgendwie
aus der Ecke. Und der auch schmerzhaft ist.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ach komm, weil er es einfach kann. Ist nicht mein Favorite, aber weil er es einfach kann. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld war, glaube ich, auf so vielen Ebenen prägend. Und finde ich, hat so einen faszinierenden Lebenslauf hingelegt und schafft es immer noch irgendwie einem bei Comedians in Cars Getting Coffee irgendwie immer noch mal ein Lächeln hervorzuzaubern.
Ja, ja. Ich habe ihn jetzt mal live gesehen vor gar
nicht. Ist aber jetzt eine sehr absurde Mischung, die ich habe. Ja, John Hermans, Larry David und Jerry Seinfeld.
Aber lass mal so stehen. Abschluss ist Lieblingswitz. Nein, ich habe was vergessen. Worüber hast du zuletzt gelacht?
Konkret tatsächlich über diese Bemerkung mit dem Krebs.
Und dein Lieblingswitz, Spruch, Lieblingspointe?
Ist bei mir immer wechselnd. Ich habe heute einen Witz gelesen, den ich heute Abend fürs Warm-up, wir sind heute Abend gemeinsam bei einer Aufzeichnung,
ja,
und ich will da mal keine Texte machen, sondern ich erzähle immer einen Witz. Mhm. Deswegen habe ich heute noch mal gelesen, ich finde den sehr süß, ich erzähle ihn jetzt einfach. Dann geht ein blinder Mann mit einem blinden Hund, kommt an eine Ampel, die Ampel ist rot, der Hund geht trotzdem rüber, der Blinde folgt ihm, alle Leute treten auf die Bremsen, Karambolagen, Riesenbohai, der Typ geht weiter über die Straße, auf der anderen Seite kramt der Blinde in seine Tasche, nimmt ein Leckerli und gibt das dem Hund. Und da steht ein Typ daneben und sagt, es ist jetzt hier ernst, der hätte sie fast getötet und sie belohnen ihn auch noch, sagt der Typ, der Blinde, nein, ich will nur wissen, wo der Kopf ist, damit ich ihn jetzt in den Arsch treten kann. Es ist ein bisschen Karneval, aber
in diesem Sinne, lieber Philipp, ich danke dir für das Gespräch.
Ich dir auch.
Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Philipp Simon bei German Funny Bones. Nächste Folge, neuer Gast. Bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, gebt eine gute Bewertung ab. Danke.